Sally machen im Prinzip nochmal hin und her.
Alles. Also Sie haben ja auch wahrscheinlich die 7 Fragen bekommen, mitgeschickt.
Aber haben Sie vergessen, das stellen Sie
sich. Ja, ja. Also ich fange mal einfach mit den Fragen an vielleicht. Können Sie mir was über aktuelle Prinzipien für universitäre Ausbildung in der modernen Gesellschaft erzählen? Also Beispiele oder vielleicht...
Also, meinen Sie jetzt Universitäten oder Kunst?
Das wäre dann die zweite Frage. Erstmal allgemein. Ja, ja. Und ob es da Änderungen
also,
gibt aktuell?
Also, auf Universitäten ist ursprünglich der Trend gewesen, eine Bildung zu machen, ja, also Bildung zu unterrichten, ja, und Forschung. Ja. Bei dem Wort Ausbildung geht es schon darum, dass Bildung unter dem Gesicht der Anwendung, ja, betrachtet wird. Ja. Die Tendenz sozusagen ist fortschreitend, ja, dass das Wort Bildung, ja, Wissen, Kompetenz, Expertise, also was wichtig ist, Expertise, ja, also Fachwissen, ja, dass das durch den gesellschaftlichen Druck, ja, immer mehr zu einem Anwendungsbereich wird. Ja. Das heißt, die Tendenz ist von Bildung zur Ausbildung, ja, von Mathematik zur Industriemathematik. Ja, ja. Also das heißt, wie kann man, während Mathematik eigentlich eine Orchideenforschung ist, sozusagen ein Luxus quasi, ja, eine freie Übung des Geistes, ja, wo man halt eine große Architektur der Zahl aufbaut, ja, aber von der man noch nicht weiß, können diese mathematischen Architekturen auch angewendet werden. Ja, ist heute der Trend sehr stark, ja, das als Anwendung zu bringen. Und es geht sogar so weit, dass das, was Europa sich selbst erörtert hat, nämlich das berühmte Bologna-Programm, ja, das heißt ein Beschluss der europäischen Kultur- und Erziehungsminister, ja, das Studium zu staffeln, sozusagen, dass die Leute schon nach ein, zwei Jahren einen Grad haben, Bachelor oder Baccalaureat und dann Magister. Also die Verschulung, ja, 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 die Staffel und der Titel hat das Ziel, in kürzerer Zeit mehr auszubilden. Ne? Und das geht klarerweise ja auf Kosten von Kompetenz, Expertise und Tiefe des Wissens. Ja? Also das war, also die Vorherrschaft, die Europa Jahrhunderte hatte, ja, in dieser Welt, ja, war eben das Wissen. Ja? Und diese Grundaktion der Vorherrschaft, das von Universitäten kam, ja, also Universitäten sind der wichtigste Motor gewesen, ja? Der europäischen Expansion und der europäischen Grandeur. Ja. Das wird jetzt sozusagen abgebaut. Ja. Also es ist eine, also mir soll niemand erzählen, ja, ja, kein einziger Politiker, ja, er wäre an Bildung interessiert, ja, sondern es ist niemand mehr an Bildung interessiert, sondern auch nicht einmal an Ausbildung, weil auch die Bedingungen der Ausbildung sind so, dass die meisten Leute, die dann an die Toren klopfen, ja, bei Firmen, sind von diesen Firmen, schwer, ja, 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 zu verwenden, weil sie eben zu wenig können. Ne?
Das heißt, dieser freie universitäre Geist, der eigentlich stattfinden sollte, wird beschränkt auf kapitalistische Strömungen?
Auf Verwertungsstrukturen und dann geschieht das Groteskes. Das, was man nämlich dann den Universitäten, nämlich die Freiheit der Forscher und die Freiheit der Lehrer, ja, ja, was mir dann wegnimmt, indem man ihnen sagt, sie müssen so und so viele Studenten, ja, 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 in der Zeit ausbilden, ne, und das ist das Wichtigste, ja, nicht die Freiheit der Forschung, die Freiheit der Lehre. Was man sich dann faktisch den Universitäten en gros wegnimmt, ja, gibt bei ihnen dann, also en gros, ja, gibt ihnen dann en detail, also im Kleinen wieder zurück, ja, indem man das dann nennt Exzellenzcluster, also Elite-Universität. Ja. Mhm. Das heißt, man zerstört 90% der Universität, ja, und dann sagt man, aber 10% macht man auf normale Universität, was früher eine normale Universität war, nennen sie aber heute Elite-Universität. Das heißt, die Elite-Universität, die kann dann sagen, wer dort angestellt ist, ich muss nicht viele Studenten unterrichten, also ich kann auch gewisse Zeit meines Lebens dafür verwenden, zu forschen, ja, und akademische Lehre zu machen, nicht einfach nur Ausbildung sozusagen von angewandten Wissenschaftlern. Ne? Also das ist dann nur das zweite Groteske, also das, was normal gewesen wäre, plötzlich in kleinen Bereichen, in Mikrobereichen zurückbringt als Elite und Exzellenzcluster. Ne? Das ist dann sozusagen, ja, also hier hat Amerika, hier imitiert auf eine unvorstellbar tragische Weise amerikanische Systeme, ja, ja, und sieht nicht sozusagen, dass Amerika ganz andere soziale und ökonomische Voraussetzungen hat, dass dort Eliten gebieten werden können, ja, ja, aber dass sozusagen der Großteil der Bevölkerung Analphabeten sind. Ja, ja, ja. Also, und es geht bei diesem Weg, das ist auch jetzt schon merkbar, klarerweise, die Gewalt an den Schulen, die wir haben, die es früher nur in Amerika gegeben hat, hat auch klarerweise damit zu tun, dass das Bildungsniveau so gesunken ist. Die Leute lernen da ganz. Wenn junge Studenten heute sagen, also junge Schüler sagen, scheiße wegen Diskussionen, auch deswegen, weil sie gar keine andere Sprache mehr lernen. Ja? Oder wenn sie dann sagen, ich bin doch keine Schwuchtel, dass ich Bücher lese, dann hat es damit zu tun, dass die Gewalt, die in den Schulen steigt, hat damit zu tun, dass das Bildungsniveau sinkt. Ja? Und das sind Übernahmen von Amerika, also Europa zerstört seine eigenen Wurzeln, indem sie sich amerikanische Systeme übernimmt, glaubt auch, sie könne mit Amerika konkurrieren durch die Schaffung der Elite-Universitäten, sehen aber nicht, dass Europa eben davon gelebt hat, diese Hegemonie in der Philosophie, in anderen Wirtschafts- und anderen akademischen Disziplinen, hat dafür gekommen, eben eine breite Ausbildung zu machen, einen breiten Zugang zu machen für auch die unterprivilegierten Schichten. Ja. Und Amerika war das so, 80% Analphabeten, deswegen auch so viel Gewalt, in der amerikanischen Gesellschaft und dann 20 Elite oder 10% Elite. Ja. Das ist doch kein Modell, auf dem wir folgen sollen. Das macht Europa gerade jetzt. Es unterwirft sich komplett dem amerikanischen Erziehungsmodell. Ja.
Haben Sie da Lösungsvorschläge? Ich meine, mit den Studiengebühren, die jetzt einkommen, ist ja...
Die einzige Lösung wäre, dass man auf der Straße geht, das streikt. Aber es gibt sozusagen... Es gibt noch zu wenig Arbeitslose. Also der Stand der Arbeitslosen wird noch stärker werden müssen. Dann wird dann die Gesellschaft die Wahl haben, entweder rechtsradikale Parteien sozusagen, die ihnen Blödsinn versprechen zu wählen, oder sie gehen auf die Straße und fordern die Rechte ein, die ihnen zustehen.
Jetzt die gleiche Problematik sehen Sie die auch in Kunsthochschulen? Also
die Kunsthochschulen sind im Augenblick davon weniger beeinträchtigt. Die haben noch die Lehre verteidigt, die Freiheit der Lehre und der Forschung. Ja, es ist aber auch zunehmend sozusagen hier die Tendenz zu verspüren, klarerweise, das auf den Weg zu bringen. Das gibt es durch die sogenannte Ausgliederung, durch Privatisierungstendenzen. Aber die Hochschulen haben noch bisher, weil es im Künstler sind, sozusagen der Hauptsache der Philosophen und Theoretiker, die dort lehren, haben die noch erst verstanden, diese Tendenzen einigermaßen erfolgreich abzuwehren. Das Einzige, was man denen sagen müsste, meiner Meinung nach, das ist meine Vorstellung, dass der Überlebenskampf, der auch auf sie zukommt, durch eben vermehrte Evaluierungskriterien, durch Evaluierungen, die entsprechenden Kriterien der Evaluierung, wenn sie eben ihren Lehrplan, ihr Curriculum aufstellen würden auf naturwissenschaftliche, technische Bereiche, würde den Kunstschulen, glaube ich, ganz gut tun, dass die Schüler, die herauskommen, fitter sind, wettbewerbsfähiger sind, um eine Anstellung zu finden oder sich im freien Markt durchzusetzen. Und zweitens, die Schule selber sich fitter hält und wettbewerbsfähiger wird. Also es wäre der Student gedient und der Schule selbst gedient, wenn sie eben ihren Lehrplan ausstellen würden auf naturwissenschaftliche Fächer. Das steht doch aus.
Okay.
Das hat damit zu tun, meiner Meinung nach, in dem Augenblick sozusagen, wo die Gesellschaft, wie ich vorhin geschildert, Universitäten nachlassen, muss jemand im Sinne der Demokratie, ich habe vorhin schon erwähnt, Bildungsabbau heißt auch Demokratieabbau. Und wenn Sie eben wissen, dass Robespierre die Enzyklopädie genannt hat, die Morgenröte der Revolution, dann weiß man, Bildung ist die Morgenröte und die Sonne. Also von mir aus, Bildung ist die Morgenröte der Revolution, aber die Sonne der Demokratie, das ist mein Credo. Bildung ist die Sonne der Demokratie. Wenn das abgebaut wird, wird auch Demokratie abgebaut. Dadurch ist es eine demokratiepolitische Aufgabe für Kunst und Schulen, möglichst wettbewerbsfähig zu bleiben, auch für ihre Studenten, damit sie, dass sie imstande sind, setzt sie durch ihre Kompetenz, Demokratie zu verteidigen.
Aber würde das eben auch diesen Freiraum, den vielleicht Kunsthochschulen oder die Künstler brauchen, die in Entwicklung sind, würde das einschränken, diesen
Nein,
Freiraum?
Ich würde sagen, also die Ausdehnung von naturwissenschaftlichen Fächern würde den Freiraum vermehren. Würde den Freiraum vermehren, dass man sagen kann, es gibt ja experimentelle, nicht experimentelle Kunst, man muss sagen, es gibt dann auch experimentelle Mathematik, es gibt dann was weiß ich, Mathematik für Künstler, Philosophie für Künstler, das müssen dann keine Philosophen werden, keine Techniker, keine Mathematiker, sondern als Künstler bringen sie das Freiraum in diese Disziplinen hinein. und können dort eben mehr Innovationen und mehr Experiment machen als wie die Wissenschaftler selber. Hm? Also man nennt das ja eben Third Culture. Ja? Man nennt ein bisschen die zwei Kulturen, das ist die Geisteswissenschaft, das ist die Naturwissenschaft. Es gibt dann diese Kluft zwischen den berühmten, die berühmte Kluft von C.P. Snow und anderen zwischen den zwei Kulturen und eben eine Fusion wäre eben dann Third Culture. Weil wenn man das nicht macht, dann, das haben wir schon, was geschieht, was nicht macht. Nämlich die Kunsthochschulen betreiben dann eine Fusion zwischen Unterhaltung und Kunst oder Massenmedien mit Kunst. Das heißt, die Kunst wird durch diese Fusion von Unterhaltung und Kunst, wird sie auf das Ebene der Unterhaltung heruntergezerrt. Das ist jetzt schon der Fall. Ne? Man hat sozusagen Penisschauen im Fernsehen, in der Talkshow, ja, und man hat Penisschauen in der Kunst. Ne? Ja, man hat sozusagen Sexualspiele im Fernsehen, ja, und Sexualspiele in der Kunst auf dem gleichen Niveau. Ja? Das heißt, es ist die, und wenn man sozusagen zulässt, dass diese Fusion Massenmedien, Geschmack der Massenmedien, ja, Geschmack der Unterhaltung und der Geschmack der Kunst sich vereinigt, ja, dann ist das ein Spiel, es wird nicht so sein, klarerweise, dass die Unterhaltung sich auf das Niveau der Kunst hebt, sondern, ja, sondern es wird sozusagen die Unterhaltung, es wird das Niveau der Kunst auf das Niveau der Unterhaltung gesenkt. Ja. Also es gibt ja dieses berühmte Beispiel, soll man die Brücken senken oder die Flüsse erhöhen? Ja? Ja, und da weiß jeder, die Flüsse erhöhen kann man nicht. Man muss die Flüsse, man muss die Brücken senken. Ja? Und ähnlich ist es, es kann nicht sein, dass die Unterhaltung der Massenmedien sich auf das Niveau der Elite-Kunst heben, sondern die Kunst, wie sie runtergeht. Das ist der Zustand jetzt. Ja? Und dann wird natürlich dann eines Tages die Gesellschaft sagen, da werden wir eh schon das Niveau erreicht haben der Unterhaltung, ja? Dann brauchen wir auch keine Kunst mehr, ne? Sondern wir sind alles Unterhaltungskünstler. Insofern kann der Freiraum der Kunst nur verteidigt werden, wenn sie eben nicht diese Fusion eingehen, nicht diese Allianz, sondern eher die Allianz eingehen mit den Wissenschaften. Ja. Das kann ich Ihnen genau erklären, ja, an einem sehr guten Beispiel, beim Belegen beweisen. Wir haben heute noch den Zustand, dass ein Forschungszentrum, wo für mich das 3000 Leute arbeiten, muss man sich vorstellen, riesige Zentren mit 3000 Leuten, ja, die werden von oben bis unten vom Staat bezahlt. Ja, wenn man eben den Respekt hat, sagt, das ist freie Wissenschaft, dann wird geforscht. Ja. Das hat kein, also wird bezahlt. Ja. Das ist unvorstellbar, dass die Kunst, sozusagen, diese Kunstzentren hätten, ja, die 3000 Mitarbeiter, ja, die vom Staat bezahlt werden. Ne? Mhm. Ja? Sondern die generelle Tendenz geht dahin, dass die Studenten noch mehr bezahlen müssen wie früher. Ja? Ja? Und dass die Residenten geschlossen werden, zusammengelegt werden, kleiner werden. Ja? Das heißt, hier sehen Sie schon real, ja, den Bedeutungsverlust, den die Kunst in der Gesellschaft hat. Ja? Es würde nie jemand, der Minister, auf die Idee kommen und sagen, wir schließt jetzt dieses Forschungszentrum, ja, ja, aus dem der Grund, das würden Sie gar nicht zu denken wagen. Ne? Ja, aber da, und, oder es würde auch kein Mensch sagen, Sie müssen populärer werden in Ihrer Forschung. Ja? Sie müssen Ihre Forschung so populär machen, dass das Fernsehpublikum versteht. Ja? Wir möchten, dass Sie dort Oralsex machen, ja, damit Sie ins Fernsehen kommen. Ja? Dann würde ich sagen, ist der bescheuert? Sie sehen heute schon hier die Respektlosigkeit, ja, die sich die Kunst selbst eingehandelt hat, ja, indem sie sich auf das Niveau der Masse mit begeben hat, ja, die schlägt zurück. Ja? Die Kunst spielt einfach sozial keine Rolle mehr. Ja? Und das ist jetzt das Gegenbeispiel. Bei Museen wird verlangt, dass sie Besucher haben. Ja? Ja? Das heißt, ein Museum, das 200 oder 300, 400.000 Besucher hat, das wird geliebt. Von den Massenmedien und von der Politik. Ja, ja, ja? Aber vom Forschungszentrum verlangt kein Mensch, dass sie Besucher haben. Und dass dort Autobusse stehen und dass man, würde sagen, die tun hier wichtige Forschung machen. Ja? Ja? Wir haben da 3000 Leute. Wir zahlen Milliarden von Euro pro Jahr in dieses Zentrum. Ja? Und da verlangt kein Mensch Besuchermassen, die das stören. Ne? Wieso verlangt man von der Kunst diese Besuchermassen? Weil man der Kunst gar nicht mehr zutraut. Ja? Die Kunst ist schon im Bewusstsein der Allgemeinen so degradiert, dass man sagt, wir möchten praktisch wie in einer Bordell, wie in einer Piepshow und wie beim Massenfernsehen, ja, wo auch die Quote sind. Das heißt, die Kunst wird gemessen nach den Quoten, ja, wie das Massenfernsehen, weil sie schon auf dem Niveau angekommen ist. Das heißt, diese entmachtete Kunst ist selbst verschuldet, weil sie in die Vision eingegangen ist. Ja. Dadurch haben sie sich nicht wundern, dass man sagt, wir verlangen von euch 200.000 Besucher, Autobusse und dort bei der Forschung noch nicht. Also wenn die Kunst sich davon befreien möchte, ja, ja, muss sie eben in diese Richtung gehen, von echter Forschung, von Experiment, auch im Bereich der Naturwissenschaft. Ja. Dann bekommen sie die Freiheit und Autonomie zurück, die sie eigentlich schon gar nicht mehr hat. Weil sie steht schon lange wie das Fernsehen unter Quotendruck.
Ja, das fällt mir natürlich auch hier, Sie sind der Leiter im ZKM, das fällt mir natürlich dann auch aus so Kleinigkeiten an, wie das Logo zu verändern, passend, dass man es besser versteht, das Publikum, oder man muss Ausstellungen machen in Räumen, die vielleicht mehr Leute holen. Also ja, wie stellen Sie sich das vor, wie das hier im ZKM weitergeht? Oder?
Naja, wir legen ja sehr, wir erwerben sehr viele Archive, ja, von Künstlern, von Institutionen, ja, eben nicht mehr hier Material sammelt, ja, das dann der Forschung zugelegt werden kann. Ja. Und die Forschung, die soll dann so ausschauen, ja, dass wir dann, das ist meine Hoffnung, mein Traum, meine Vision, meine Mission, dass dann eben so viel Material gesammelt wird, man muss sich hier in Jahrhunderten denken, ja, ja, das ist ja der Prado, Prado und Louvre, das sind ja alles Jahrhunderte, und ich möchte einfach einen Prado, einen Louvre im Medienzeitalter aus dem ZFM machen, dass man in 100 Jahren, 200 Jahren dankbar ist und sagen, hier ist alles gesammelt worden, sowohl technisch, ja, softwaremäßig, hardwaremäßig, apparatemäßig, Kunstwerke, Pläne, Installationen, Begleitmaterial, Bücher, Schriften, Dokumente, dass man eben Stand ist, dieses Zeitalter ja, zu rekonstruieren, wie das auch möglich ist, eben durch die Malerei ja, in ethnischen, in ethnografischen Museen, in Kunstmuseen und so weiter. Ja. Und dass man aus diesem Material, was hier gesammelt ist, eben dann die Epoche, die Jahrhunderte rekonstruieren kann ja, und dann eben auch weiß, aha, so und so müssen die Ausstellungen gemacht werden. Ja. Und das auch begleitet natürlich von entsprechenden DVD-Publikationen, ja, also in audiovisuellen Medien. Die schauen sich die Kunstgeschichte heute, ist eigentlich in meinen Augen des 20. Jahrhunderts ist vollkommen falsch geschrieben. Ne? Weil nämlich das einzige Medium, das bisher war für die Kunstgeschichte, neben Ausstellungen, sind die Bücher. Ja? Dadurch gibt es einen Überhang von fotografischer Abbildbarkeit. Ja? Alles andere, was in Bewegung ist, ja? Wie Film ja? Wie, oder, was, oder wie Musik, ja? Ist nämlich in Büchern nicht abbildbar. Ja? Dadurch sind viele Künstler gar nicht in die Bücher gekommen. Ja? Das heißt, wenn wir dann aber jetzt haben die DVD und andere Multimedia-Medien ja, ja, und auch sogenannte Multiplayer-Medien, dann können Randfiguren ja, wie Thomas Wilfred oder wie Vicky Egerling, die Maler waren, ja, die Dichter waren, ja, die Schriftsteller waren, ja, Filmer waren, die haben dann in den DVD ihr Medium. Ja. Also kann man so sagen, die Kunstgeschichte, die bisher mit Büchern geschrieben wurde, sollte in Zukunft geschrieben werden mit DVDs. Mhm. Und dann diese Kunstgeschichte wird natürlich aufgrund des anderen, dieses Trägermediums, anders ausschauen, ja, als wie die vorigen. Ne? Und so möchte ich eben sagen, was ich sehe, 100 DVDs für 100 Jahre 20. Jahrhundert, das wäre eigentlich eine Aufgabe, die man nur machen kann, wenn man die entsprechenden Archive schon hat, oder wenn man weiß, wenn ich, was ich nicht habe, haben andere Archive. Ne? Das ist sozusagen, ja. So kann man eben sozusagen die Bildung, ja, und die Freiheit und die Forschung der Kunst verteidigen. Ja? Ganz einfach. Ne?
Also muss ein Deal eingehen sozusagen, dass man ein bisschen Geld reinkommt, und aber das dann umgewertet wird, genau. Auch für ja. Ein Archivgedanken ja. Oder so. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu der Lehre. Mhm. Und
der Archiv heißt praktisch, Sie kennen den Begriff Utopie, ja? Und Sie wissen auch, dass seit ungefähr 1970 herum die Kritik der Utopie begonnen hat, ja, durch Foucault und andere. Foucault hat diesen Begriff eingeführt, Heterotopie, das heißt praktisch wie ein Schiff. Ja, ja. Ein Utopie hat den Nachteil, dass es irgendwo ist, ja, irgendwann, ne, also nicht von dieser Welt. Ja, ja. Und man kann immer dann sagen, das ist ein utopischer Gedanke, das heißt, dieses Wort, ein utopischer Gedanke, heißt eigentlich ein Gedanke, der nicht realisierbar ist. Ne. Es wird praktisch, Utopie wird heute benutzt als Abwertung, man sagt, ein utopischer Gedanke, das heißt nicht machbar. Ja. Dadurch sage ich doch, ich möchte utopische Gedanken haben, die hier und jetzt machbar sind. Ja. Und dafür hat sich der Begriff Heterotopie eingebürgert, im Gegensatz zu Dystopie oder Atopie, also Negation oder Verstörung, Zerstörung von Zukunft. Ja. Und Heterotopie heißt eigentlich wie ein Spital, in meinen Augen wie eine Kirche, ja. Ein Ort in dieser Welt, wo andere Gesetze gelten. Ja. Und Archiv ja, ist für mich ein so ein Ort. Ja. Dort können sozusagen die Gesetze ja, des Kapitals ja, und der Welt noch anders gemacht werden. Da kann man noch gegen die Zeit arbeiten und für die Zukunft und für die Vergangenheit solche Dinge mehr. Ne? Also ein Ort des Widerstandes in der Tat ist der Archivgedanke, wenn man das richtig macht. Ja? Ja? Dass man etwas archiviert, was normalerweise weggeschlossen wird, weggeschmissen wird, verworfen wird vom Zeitgeist. Ja? Ja?
Okay. Nochmal zur Lehre. In welchem proportionellen Verhältnis sehen Sie theoretische und praktische Grundlagen, die gelehrt werden sollen?
Also, die Neuzeit lebt davon, ja, das ist meine Auffassung, meine These, Theoria vor Experientia, Experientia, Theorie vor Erfahrung. Ja, ja. Das heißt, wenn man heute der modernen Kunst vorwirft, in vielen, vielen Büchern, ja, von vielen, vielen Seiten ihre Theorie und Kommentarbedürftigkeit. Ja? Dass jemand sagt, ja, ich verstehe das Kunstwerk nicht, außer es wird mir erklärt, ja, wieso muss man so viele Bücher schreiben, damit man die moderne Kunst versteht? Ja, wieso kann ich nicht einfach mit von meiner Anschauung mich hinstellen, das Bild verstehen? Ja? Diese Kommentartheoriebedürftigkeit ist ein Axiom der Neuzeit. Ja? Sie verstehen auch keine mathematische Formel, ja? Sie verstehen auch keine Chemie, ja? Keine Physik, wenn sie nicht die Voraussetzungen haben. Ja? Das hieß einfach, wenn ich jetzt verlange von der Kunst, sie sei nicht Theorie- und Kommentarbedürftig, dann will ich eine Kunst haben vor dem 18. Jahrhundert. Ja?
Ja.
Da schieße ich sie zurück in eine Zeit und durch sie gegenüber der Wissenschaft deklassieren. Ja? Also ergibt sich ja, Theorie und Praxis ja, muss gleichwertig behandelt werden. Ne? Ja? Man kann klarerweise ohne Experiment, das heißt ja ohne Erfahrung, keine Theorie entwickeln. Ja? Aber die Theorie wiederum hat, wie ich vorher gesagt habe, etwas voraus, ja, dass sie das fordert, was noch nicht erkennbar ist in der Wirklichkeit. Ja? Sozusagen, die Theorie ist diese berühmte Karotte vom Esel, ja, die dich mitzieht. Ja. Das heißt, man muss die Erfahrung muss man überschreiten, ja, weil wenn ich nur die Erfahrung wiederhole, gibt es keine Innovation, keinen Fortschritt. Aber ich brauche Erfahrung, um Daten zu haben, mit denen ich neue Theorien bilden kann. Und wenn ich mit neuen Theorien kann ich wiederum suchen, Entsprechungen in Wirklichkeit und dann durch Experimente entdecken, was die Wirklichkeit noch in Latenz in sich verborgen hält. Ja. Also es muss sozusagen beides da sein. Ja.
Ja.
Das ist ganz wichtig und es gibt natürlich viele Schulen, wo das Praktische überwiegt. Ja. Die meisten Schulen sind so, dass das Praktische überwiegt und eine Art Theoriephobie, ja, eine Intelligenzphobie herrscht in sehr vielen Kunstschulen. Ja. Und das Ideal ist klarerweise die Verknüpfung und in Wirklichkeit war das in der Renaissance auch immer da. Ja. Die großen Renaissance-Maler waren ja auch Wissenschaftler auf der Höhe ihrer Zeit. Ja. Die haben Lehrbücher gemacht. Ja, zur Geometrie, und so weiter.
Ne? Ja, das eine beinhaltet ja den Kunstgenie-Gedanken, den es einfach, der einfach veraltet ist wahrscheinlich.
Ja, der immer eine Lüge gewesen ist. Eine Lüge.
Ja?
Das ist eine Lüge. Also das Kunstgenie, das ist eine schwierige, ja, sagen wir es auch, ja, also eine schwierige philosophische Konstruktion gewesen, ja, mit der Kant und Konsorten den Unterschied zwischen Natur und Kunst erklären wollten, ja, aber aufgrund ihrer Philosophie nicht konnten. Ja. Nämlich, ja, dass sie gesagt haben, weil sie konnten noch nicht denken, ja, dass Kunst Künstlichkeit ist. Ja. Sie mussten das Wort Kunst immer noch in den Horizont der Kunst der Natur stellen. Ja. Aber damit die Kultur sich von der Natur unterscheidet, darf sie nicht ausschauen, ja, wie Natur. Also es wäre ja wieder Natur. Ja. Jetzt haben sie gesagt, okay, sie muss zwar den Plan der Natur folgen, aber nicht ausschaut, ja, wie in der Natur, weil sonst wäre es eine Natur. Ja. Aber natürlich Kunst ohne Natur geht gar nicht. Ja. Jetzt haben sie gesagt, wie ist das möglich? Ja, wie kann ich Kultur machen, die ausschaut wie Natur, ja, aber den Plan, das ist natürlich verheimlicht. Ja, ja. Da haben sie gesagt, okay, die Natur ist die Kunst Gottes, hat man dann gesagt. Ne? Ja, ja. Also die Natur. In der Natur verbirgt sich der Plan Gottes sozusagen und der Schlüssel und so weiter liegt bei Gott. Ja. Also die Natur ist die Kunst Gottes, da kann man sagen, aha, ja. Dann ist die Kunst sozusagen die Natur des Menschen. Ja, ja, ja. Also der Mensch sozusagen steht an der Stelle des Gottes. Also man hat zwar den Geniebegriff gebraucht als hypothetische Brücke, ja, ja. So wie man gesagt hat in der Physik, damit ich bestimmte Phänomene erkläre, brauche ich den Äther, ja, ja, dass ich sagen kann, wie gelangt eine Ursache zu welcher Wirkung. Ne? Wie können Nachrichten übertragen werden? Wie kann Schall übertragen werden? Und so weiter, ne? Also muss es ein Äther geben. Ja? Das war ein Theoriedefizit. Ja? Ja? Und genauso wie kann ich aus Natur Kultur machen, in diesem Kontext, ja, muss ich den Geniebegriff entwickeln. Das hat Kant dann getan, weil der Genie, der kann das dann. Er ist Natur, aus ihm spricht der Natur, also macht er Kunst, zwar von Menschen gemacht, aber nachdem er eine höchste Natur ist, ist er eigentlich doch wiederum auf verborgene Weise Natur. Also das heißt, der Geniebegriff ist ein theoretisches Defizit, eine Fehlkonstruktion, so wie der Ätherbegriff. Ja? Hat aber überlebt. Ja? Ja. Als Illusion.
Ja, in vielen Kunstakademien oder so sieht man es ja immer noch ohne die Vergangenheit zu beachten.
Es gibt ein einziges System, was der Geniebegriff möchte, das ist der Markt. Ja? Der Markt möchte das Original. Ja? Und da kommt es auch zu diesem wunderbaren Begriff Originalgenie. Ja?
Ich wollte was sagen, der
Verteidigungsminister.
Die Natur ist jetzt
unheimlich. Okay, gut. Was ist der Weg? Wohin geht er?
Bitte?
Wohin geht er?
Im Kubus finden wir das Ganze jetzt
okay,
statt.
Okay, gut. Dann wir machen das fertig, dann komme ich in den Kubus. Ja, danke. Also Sie, das Wort Originalgenie, sehen Sie, was zusammenhängt. Das Genie braucht man, um ein Kunstwerk zum Original zu machen. Ne? Ja, und darum sagt man auch sogar, das ist eine Schnapsidee, Originalgenie. Weil entweder ist ein Genie oder ein Original, aber beides ist ungefähr so, wenn ich sage, das ist weiß-weiß. Ne? Weiß genügt das Farbe, ich muss nicht sagen weiß-weiß. Ne? Also, aber nur, es zeigt in dieser paradoxen Formulierung, Originalgenie sieht man die Interessen der Kunstwerk, braucht Genies, ja? Damit sie eben den Wert der Ware als Original, ja, bestätigen können. Ne? Nur dieses Individuum kann nur dieses Werk machen. Ja? Und das legitimiert diese fantastischen Markt, diese fantastischen Preise, ja, ja, die vollkommen futil sind, ne? Die vollkommen illegitimiert. Illegitim sind auch unbegründbar, die Preise, die Kunstwerke machen. Ne?
Jetzt haben wir die letzte Frage. Vielleicht ist ein guter Künstler, ist ein Künstler besser, der sich verkaufen kann, als einer, der sich nicht verkaufen kann?
Das ist die Zukunft, ja. Also das Andy Warhol hat gesagt, wie wir vorhin gesagt haben, ja, Business Art ist beste Kunst. Ne? Die beste Kunst ist Geschäftskunst. Ja. Das hat damit zu tun, ich habe das selbst als Künstler erfahren, ich habe eine Ausstellung gemacht in St. Stephan, ja. Da hatte ich keine Kritiken. Ja. Damit war ich schon auf der Grenze, habe ich sozusagen überhaupt noch eine zweite Ausstellung bekommen, weil die Öffentlichkeit der Galerie, habe ich gelernt, ist gar keine Öffentlichkeit, ja. Sondern Öffentlichkeit ist ein Medienraum. Ja. Jetzt muss als Künstler schauen, wie kann ich zu einer Besprechung kommen. Ne? Das heißt, man muss ein Spektakel machen, Skandale, sonst kommt es zu keiner Besprechung. Ne? Ja? Also habe ich gesehen, über den öffentlichen Raum erhebt sich der Medienraum. Ne? Dann habe ich dann zwei, drei Mal Besprechungen gehabt, aber keine Verkäufe. Dann hat die Galerie wieder gesagt, wir werden nie wieder einen Ausstellung machen mit Ihnen. Sage ich, warum? Ja, sie verkaufen ja nichts. Sage ich, aha. Also habe ich gesehen, über den sogenannten öffentlichen Raum, ja, ist der Medienraum, aber über den Medienraum ist der Markt. Das ist der wichtigste öffentliche Raum. Ne? Wenn man dort nichts verkauft, wird das Künstler akzeptiert. Dann verstehe ich die Jüngeren, der sagt, ich möchte direkt an den Markt, ja, und der Markt ist der entscheidende öffentliche Raum. Ja. Der Preis, den man dabei bezahlen muss, ist klarerweise der, ja, dass man seine eigenen Ansprüche deformiert. Ja, ja, ja. Wenn man dann sagt, man fragt dann nicht mehr, was finde ich gut, was möchte ich machen, sondern man sagt, was findet mein Käufer gut, was möchte der Markt von mir erwarten. Ja, ja. Also das heißt, man hält quasi die Entwicklung des Marktes. Ja. Der Markt hemmt die Entwicklung der Kunst. Ja. Das wiederholt sich sehr stark. Dann macht jeder Künstler, der eine Art Signatur gefunden hat, macht dann 20 Jahre dasselbe, 100 Jahre dasselbe. Ne. Wenn einer auf einer gesehen hat, eine Übermalung, das wird verkauft, ja, dann hat er gesehen, der Markt möchte immer wieder eine Übermalung. Es konnte sich nicht mehr weiterentwickeln, musste immer wieder übermalen. Ne. Und so muss halt jeder sozusagen sich selbst imitieren, von Picasso bis Bacon, dann kann sich nicht mehr entwickeln. Ja. Damit eben der Markt sozusagen immer die gleiche Ware bekommt, die sich einmal durchgesetzt hat. Ja. Das ist gut für den Künstler, ja, ja, wenn er damit reich und berühmt wird. Ja. Aber es ist nicht in den wenigsten Fällen gut für die Kunst. Ja. Also, so traurig es klingt, ja, Erfolgsverzicht, ja, ja, kann die Voraussetzung sein, dass man gute Kunst macht, ja, in diesem Kontext. Ja. Ich selbst als Lehrer überraschenderweise diese Entscheidung immer dem Studenten selber. Ja. Also ich habe eine Lehre, die ist sicherlich, behaupte ich mal, die erfolgreichste von ganz Österreich. Ja, ja, ja. Und die meisten Leute, die meisten erfolgreichen Künstler kommen aus meiner Schule, also aus meinem Unterricht. Viele Professoren, die heute Professoren sind, haben bei mir gelernt. Aber ich mache ihm eines. Die Entscheidung, ob er zum Fernsehen geht, ja, als angewandter, ja, Experte oder freier Künstler, überlasse ich ihm. Ich lerne nur das Handwerk. Ja, ja. Die Entscheidung, ob er mit diesem Handwerk dann sich opfert und Kunst macht, auch im Widerstand der Markt, ist seine Entscheidung. Ja. Ja, aber ich kann ihm die Spiegellinien aufzeigen. Ne, und die Spiegel heißt, beispielsweise, wenn ein Kritiker zu dir kommt, ja, ja, und ein Galerist, und du kannst reden, ist das schlecht. Ja, weil dann tust du dann den Kritiker und den Galeristen einschüchtern und die werden sagen, also der kennt sich ja selber aus, der braucht mich ja gar nicht. Ja. Also ich empfehle ich jedem, der sagt, wenn du erfolgreich Künstler werden möchtest, dann musst du lallen, ja, stier über dich hinschauen und simulieren einen ausdrucksfähigen Idioten. Ja. Das macht dich sympathisch. Da werden sie sagen, dieser arme Künstler, das ist das Genie, der braucht meine Hilfe, den fördere ich sozusagen. Nur durch mich kann er Künstler werden. Ja. Ja. Und das habe ich, das übe ich mit den Studenten ein, wie sie das machen, ja, wie sie sich hinjammern und hinsäuseln. Ja. Und das üben sie mit mir und dann haben sie erfolgreiche Geschäftsgespräche und es funktioniert sozusagen. Also viele Künstler haben das gelernt, dass das so geht und verstecken dann ihre Intelligenz, ja, und verstecken auch ihre Fähigkeiten, damit sie ja erfolgreich am Ball bleiben. Ja. Das ist eigentlich ein Preis, den ich jeder bezahlen möchte, dass er ständig seine Intelligenz versteckt, ja, so einem Jahr an anderen Seiten und damit erfolgreicher Künstler wird. Aber viele, viele machen das, ja, mit Erfolg. Ja.
Okay.
Genau. Die Hauptfrage, haben Sie mir noch keine gestellt, die Hauptfrage ist übrigens die, kann man Kunst lehren und kann man Kunst lernen? Ja? Ja? Wie haben wir die Voraussetzungen?
Die wollte ich überspringen, die Frage.
Ja, aber das ist so, das ist ja das, man macht es Schulen, wenn man davon ausgeht, dass die einen lehren können und die anderen lernen können, sozusagen. Ja? Und da gibt es ja zwei Schulen, mehrere Möglichkeiten, dass man sagt, man kann alles allen lehren. Ja? Ja? Und es gibt einen, die sagen, das ist schon mal die erste Frage. Oder sagen, man kann niemanden irgendetwas lehren. Das ist schon die zweite Version. Dann gibt es die nächste, alle können alles lernen. Oder sie sagen, niemand kann etwas lernen. Das sind die vier Möglichkeiten. Ja? Ich würde sagen, man kann Kunst lernen. Ja? Aber ob es jemand lernt, das ist dann jeweiligen Individuum überlassen. Ja? Man kann das Lernen nicht erzwingen. Ja? Aber man kann, also was immer gesagt wird, man kann Kunst lernen, man kann Mathematik lernen, man kann Physik lernen, ja? So kann man auch Kunst lernen. Ja? Aber ob es dann gelernt wird, ja? Das ist eine Sache, das muss jedes Individuum selber. Und in welchem Maße. Ja? Und ich sage immer, es gibt zwei, also bestimmte Begabungen vorausgesetzt, wie zwei Motoren. Man muss Kunst lieben, verdammt, verbeißt man sich hinein und sagt, warum liebe ich diese Kunst? Und was genauso gut ist, weil man kann Kunst hassen. Ne? Wenn ich jemanden, einen Künstler hasse, dann muss ich auch lernen, wieso hasse ich das so? Dann lerne ich auch seine geheimen Mechanismen. Ne? Und auch der, dann lerne ich die Regeln der Uhr kennen, nach denen er dicht. Und dann kann man sagen, aus dem Grund hasse ich den Künstler. Oder aus dem Grund liebe ich den Künstler. Das sind beides gute Motoren, wie man etwas lernt. Ja? Aber ob jemand die Leidenschaft aufbringt, ja, ja? Zu lernen, ja? Zu lieben und zu hassen, ja? Das muss man dem selbst belassen. Ja? Aber wenn er das mal aufbringt, dann kann man Kunst lehren. Hm?
Okay, vielen Dank.
Gut. Danke Ihnen fürs Interesse. Ja?